Barbara Bogen, die Familie Feuerbach, Bildungsbürger im 19. Jahrhundert. Ein Gespräch mit dem Historiker Alfred Kröner.
Wie können Sie sich denn erklären, dass es gerade im 19. Jahrhundert oder möglicherweise auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in mehreren Familiengemeinschaften eine solche Konzentration gegeben hat an Talenten, an intellektuellen Talenten, an künstlerischen Talenten? Also es gab die Familie Wagner, es gab die Familie Mann, auf die das auch noch zutrifft, auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und es gab diese Familie Feuerbach. Warum konzentriert sich das so, glauben Sie, in dieser Zeit?
Ich darf mutmaßen, dass es damit zusammenhängt, dass in der Person des Paul Johann Anselm Feuerbach, des Juristen, eine lange Juristentradition kulminierte und in diesem Kulminationspunkt dann ein Mensch heranwuchs, der außergewöhnliche Fähigkeiten hatte, der, so möchte ich sagen, genial war. Seine Genialität hat sich dann auf seine 5 Söhne vererbt und diese Genialität ist natürlich nicht nur ein Glück gewesen, denn mehrere seiner Kinder waren sehr unglücklich. Ein Sohn, Karl Feuerbach, hat ja 2 Freitodversuche gemacht und ist schließlich auch geistig so schwer erkrankt, dass er bereits mit 32 Jahren gestorben ist. Und auch Eduard, der Jurist, war schwer seelisch belastet. Auch Ludwig Feuerbach war nicht durchweg ein glücklicher Mensch. Er war neurotisch belastet, wie die gesamte Familie.
Wissen Sie, was ich interessant finde? Dass diese Familie Feuerbach ja schon ein sehr altes Geschlecht ist. Also soweit ich weiß, lässt sie sich ja verfolgen bis zurück ins 13. Jahrhundert. Sie hat ihre Blütezeit ganz deutlich im 19. Jahrhundert. Sie kann auch diese Konzentration an großen Talenten nicht in das 20. Jahrhundert hinüber retten. Wo bleibt die Familie Feuerbach im 20. Jahrhundert? Wer ist da eigentlich noch? Was geschieht mit dieser Familie und warum, ja, stirbt sie fast aus im 20. Jahrhundert, wenn eben dieser ganz neue Wind einer ganz neuen Zeit beginnt, der Moderne?
Zuerst einmal, es ist nicht ganz richtig, wenn ich sage, sie stirbt aus 1880. Der Bruder Eduard August Feuerbach, der in Erlangen eine Professur, eine juristische Professur innehatte, hatte 2 Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Über diesen Sohn hat sich die Familie Feuerbach bis heute erhalten. Nachkommen leben am Bodensee, also die Familie ist zumindest biologisch noch nicht ausgestorben.
Aber die großen Talente, die genialischen Talente sind nicht mehr unbedingt da.
Nein, die genialischen Talente haben sich selbst verbrannt, verzehrt. Man könnte an einen Menschen wie Nietzsche denken, der sich auch verzehrt hat.
Welche Rolle spielte denn die Bildung, das Prinzip der Bildung bei der Heranbildung dieser großen Talente? Und welche weltanschauliche Idee lag denn bei den Feuerbachs der Bildung zugrunde? Also wollte man sich selber profilieren, wollte man sich selber bilden, ausbilden oder eventuell dadurch, dass man eine Professur innehatte, auch Gesellschaft formen, neu formen, ausformulieren, ausbilden?
Ich meine, wir müssten hier auf den Paul Johann Anselm zurückgehen. Der Jurist war geprägt von der Aufklärung und einem streng juristischen Denken, zudem einer äußerst großen schriftstellerischen Begabung, ein klassischer Bildungsbürger. Das heißt, erzogen in der Idee der Aufklärung, die ja sagt, dass der Mensch durch Bildung besser wird. Wissen ist Macht. Die Vernunft des Menschen muss gefördert werden. Sie muss quasi den Menschen bilden. Paul Johann Anselm Feuerbach hat sich mit Rousseau sehr eingehend beschäftigt und mit seiner Theorie, die er in seinem berühmten Roman Emile über die Erziehung vertritt. Und da sind die Wurzeln dieser Familie als Bildungsbürger. Sehr früh Privatlehrer, dann gymnasiale Bildung, gefördert natürlich vom Vater, beaufsichtigt vom Vater. Und so hat sich in all diesen jungen Männern ein Bildungsideal herausgebildet, das auf die klassische Bildung zurückgeht, auf das Lateinische, auf griechische Denker. Und der Anselm, der Maler, hat gesagt, wir alle, wir Feuerbachs, sind mit der Milch der Klassik gleichsam groß geworden.
Ein anderer Punkt, Anselm Feuerbach zum Beispiel ist ja ein relativ weit gereister Mann gewesen. Er hat ja nicht nur in Düsseldorf und München gelebt, er hat in vielen europäischen Ländern gelebt, in Antwerpen und in Paris, lange Zeit in Venedig und vor allen Dingen in Rom natürlich. Welche Rolle spielte denn im Verständnis oder Selbstverständnis der Familie Feuerbach eine gewisse Weitgereistheit oder auch Weltläufigkeit?
Weltläufigkeit kann man für die meisten Mitglieder der Familie Feuerbach meines Erachtens nicht anerkennen. Anselm, der Maler, ist hier ganz gewiss eine Ausnahme. Wohl ist auch sein Vater, der Josef Anselm Feuerbach, nach Italien gereist und hat dort auf ein Stipendium hin versucht, griechische und römische Kultur zu studieren. Er hat es auch studiert natürlich, aber die Feuerbachs waren relativ bodenständig. Die Familie hat sich lange Zeit in Jena aufgehalten und dann war ein wichtiger Kulminationspunkt Ansbach. Der neue Kulminationspunkt war Nürnberg. Also ich möchte sagen, unsere Feuerbachs sind Franken gewesen. Franken im guten Sinne.
Könnten Sie insofern auch sagen, es ist eine spezifisch deutsche Familie oder vielleicht sogar eine typisch deutsche Familie im Rahmen dieser Zeit gewesen?
Ja, dazu müsste ich genau wissen, was eine typisch deutsche Familie ist. Sie waren Exponenten der Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Das heißt, sie haben sich in den Strom, in den geistigen Strom der Zeit eingeordnet. Der Jurist als Reformer im Moschelastaat, Ludwig Feuerbach als Religionskritiker, aber es ist eben ein Zeichen des Aufbruchs des Bürgertums, in dem diese Familie steht, im aufbrechenden Bürgertum, dem Bildungsbürgertum.
Vielleicht noch eine letzte Frage, die über den unmittelbaren Kontext der Familie Feuerbach hinausgeht. Der Begriff des Bildungsbürgertums hat sich ja sehr gewandelt, hat ja in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eigentlich eine eher negative Konnotation erhalten. Also er wurde ja eher assoziiert mit einer Erstarrung, der Erstarrung einer Gesellschaftsschicht gegenüber gesellschaftlichen oder kulturellen neuen Entwicklungen. Glauben Sie, dass es heute wieder einen neuen Begriff des Bildungsbürgers gibt, der vielleicht eher positiv besetzt ist und der vielleicht sogar gesellschaftlich arbeiten könnte, also wenn es um Verständigung von Kulturen geht?
Der Bildungsbürger ist virulent. Er lebt, er existiert, er ist notwendig. Bildungsbürger sein ist eine Variante des Bürgertums. Das Bürgertum existiert trotz Marx und trotz zweier Weltkriege, trotz Computer und so weiter. Das klassische Bildungsbürgertum existiert. Man muss nur einmal die Universitäten ansehen. Wenn man allein Erlangen in Betracht zieht, wo 22.000 junge Menschen studieren, dann studieren die nicht nur des Brotes wegen, sondern auch eben um eine Bildung zu erreichen, die sie in der jetzigen Gesellschaft lebensfähig macht, der sie in der jetzigen Gesellschaft ihnen hilft, diese Gesellschaft mitzugestalten, mitzubewegen, Dinge in dieser Gesellschaft zu bewegen. Und ich glaube deshalb, dass der Bildungsbürger weder überlebt ist, noch dass der Begriff tot ist. Selbst im Osten meint man, er fehle. Wenn man das schon meint, dann glaube ich, es ist wirklich die Behauptung, meine Behauptung zutreffend. Wir brauchen den Bildungsbürger. Der Bildungsbürger ist ein Garant für eine gute, friedliche und auch leistungsfähige Gesellschaft.